Micro Europa.
Sounds.
Modern. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen an diesem Wahlsonntag bei Micro Europa, dem internationalen Radioverbund. Thema heute Volunteering, das heißt freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeiten. Ihr hört zum Beispiel, wer die Tübinger Tafel organisiert, wie ehrenamtliche Sprachlehrer für Roma in Italien arbeiten und ihr erfahrt, warum sich Oslo, Paris und Stuttgart freiwillig zu einem Klimaschutzprojekt verpflichten, die grüne Stadt Tübingen aber nicht mitmacht. Mein Name ist Simon Pleikies, jetzt hört ihr aber erst einmal The Friends live im Tübinger Jazzkeller.
Way too. Ooh, 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 ooh.
Nicht nur bei den heutigen Landtagswahlen hätten wir ohne die vielen freiwilligen Wahlhelfer allerhand Probleme. Volunteering, freiwillige Arbeit, ist heute Thema bei Mikro Europa. Vor allem in der sozialen Arbeit gibt's viele freiwillige Helfer. Sie engagieren sich in ihrer Freizeit für hilfsbedürftige Menschen. Und von denen gibt's einige, auch in der Unistadt Tübingen. Hanna Spanhel über die Tübinger Tafel.
Kann ich auch so einen Pudding haben, so Quarkpudding, so Danone?
Hast du noch Eisbergsalat?
Rund 100 Kunden kommen an jedem Verkaufstag zur Tübinger Tafel. Zweimal in der Woche kann hier einkaufen, wer von der Stadt Tübingen die Erlaubnis erhält. Beispielsweise bei niedrigem Einkommen, wenn die Rente zu klein ist oder bei Arbeitslosigkeit. Um 6 Uhr morgens beginnt ein Tag bei der Tübinger Tafel für die Fahrer. Dann fahren sie los, um Lebensmittel von Supermärkten, Großhändlern und kleinen Geschäften aus der Umgebung einzusammeln. Viele Händler spenden regelmäßig an die Tafel, sagt die Mitarbeiterin Barbara Pflugfelder. Und sie sind froh, wenn die eigentlich noch guten Lebensmittel weitergegeben werden.
Da werden die Körbe schon an die Rampe gestellt und unsere Fahrer wissen, das ist für die Tafel und die holen das dann ab. Müssen es aber dann oft noch sehr umständlich sortieren, weil diese Zeit bei den Großmärkten fehlt. Und wir haben hier jeden Tag ein Vorbereitungsteam, die dann auch nochmal ganz gut beschäftigt sind, denn die Ware ist teilweise brauchbar und oft auch nicht brauchbar.
14 Mitarbeiter arbeiten jeden Tag daran, die Lebensmittel auszusortieren, genau auf Ablaufdatum und Qualität zu überprüfen. Denn verkauft werden im Tafelladen nur Lebensmittel, die auch wirklich noch gut sind. 109 Mitarbeiter sind es insgesamt und alle arbeiten ehrenamtlich, so wie Roland Albrecht. Der Rentner ist für die Neuanwerbung von Händlern zuständig, die Lebensmittel an die Tübinger Tafel weitergeben. Und er sorgt dafür, dass der Kontakt zwischen Tafelladen und Lieferanten gut bleibt.
Ich habe Zeit jetzt. Von der Zeit stelle ich ein bisschen was der Tübinger Tafel zur Verfügung. Ich habe noch genug andere Zeit. Dann haben wir andere Mitarbeiter, die sind auch in Rente. Da ist es genau die gleiche Motivation. Dann haben wir Mitarbeiter, die sind selber Hartz-IV-Empfänger, die zum Teil eine neue Arbeit suchen, zum Teil aber gar keine Arbeit mehr kriegen, weil sie angeschlagen sind, weil sie eine Krankheit haben, die ihnen einen vollen Arbeitsjob gar nicht mehr möglich macht. Und die Leute, die legen sich da ins Zeug, kommen gern, weil an dem Tag fällt ihnen die Decke nicht auf den Kopf.
Für Albrecht ist vor allem die gute Organisation der Tafel wichtig. Wenn Arbeit ohne Reibungsverluste möglich ist, dann macht sie auch Spaß und bringt etwas, sagt er. In Tübingen funktioniert das, vor allem auch, weil die Mitarbeiter so gut zusammenarbeiten.
Es ist ein Querschnitt quer durch die Gesellschaft, was die Mitarbeiter darstellen. Da sind Leute dabei, die früher akademische Berufe hatten, es sind Handwerker dabei, es sind Beamte dabei, es sind Leute aus allen Schichten. Und das ist das Interessante dabei, es ist eine unwahrscheinlich gute Atmosphäre. Denn keiner muss und jeder, der kommt, der tut es aus eigenen Stücken.
Natürlich spielt vor allem auch eines eine Rolle für das freiwillige Engagement, der Wunsch, etwas Gutes tun zu können. Auch wenn die Tatsache, dass es Tafeln gibt, nicht unbedingt gut ist, erklärt einer der Mitarbeiter aus dem Fahrdienst.
Ich bin zweigeteilt. Ich finde, das, was wir machen, ist eine gute Sache. Ich sehe uns irgendwie so als Zwischenglied zwischen dem Zeug. Wenn wir es nicht holen, wird es weggeworfen. Und hier gibt es Leute, die brauchen das Zeug. Also das sehe ich als gut, aber ich sehe die Tafel als politische Katastrophe. In unserem reichen Land dürfte es keine Tafeln geben.
Hey, I'm saying Mir war schon gestern so nach dir und mir wird immer nach dir sein. Am liebsten wär ich allein mit dir und wenn du drüber lachst und was du auch dagegen machst, mir ist halt so im Innern hier nach dir. Ich weiß nicht, was ist bloß mit mir, ist bloß mit mir, ist bloß mit mir. Ich weiß nicht, was ist bloß mit mir und wie ist dir. Mir, 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 mir ist so nach dir. Mir war schon gestern so nach dir und mir wird immer nach dir sein, nach dir.
Das Jazz-Sinfonieorchester mit dem Schlager »Mir ist so nach dir« aus dem Jahr 1931. Wenn man mal niemanden hat, den man um Hilfe bitten kann, ist eine Anlaufstelle die Bahnhofsmission. Auch dort arbeiten Freiwillige, um Menschen in Not zu helfen. Silvia Christmann ist eine von ihnen. Unsere Reporterin Katharina Bawai hat die 56-jährige ehrenamtliche Mitarbeiterin für Mikroeuropa in der Tübinger Bahnhofsmission besucht.
Es ist 15.20 Uhr, als ein Zug auf Gleis 2 einfährt. Als die Zuggäste ausgestiegen sind, hilft Silvia Christmann einem Rollstuhlfahrer beim Einsteigen. Doch diese Arbeit ist nicht alles. Die Mitarbeiter der Bahnhofsmission haben mehr zu tun.
Wir haben zwei verschiedene Bereiche. Der eine ist, Gäste zu begleiten, die eben Hilfe brauchen. Und das geht von Kinderwägen, die eben nicht die Treppe runterkommen, bis blinde Personen, die wirklich vom Bus abgeholt werden müssen und in den Zug gebracht werden müssen. Der zweite Bereich ist unser kleiner Raum hier, wo wir Menschen einfach die Möglichkeit zum Ausruhen, Kaffee trinken anbieten.
Mit ihrem britischen Akzent macht sie einen sympathischen Eindruck. Ihre ruhige, besonnene Art vermittelt allen Menschen, die in die Bahnhofsmission kommen, ein Gefühl der Sicherheit. Die Bahnhofsmission ist eine ökumenische Einrichtung und aus Christmanns freikirchlichem Glauben entspringt ihre Motivation, sich dort zu engagieren. Nächstenliebe ist das Motto und Frau Christmann nimmt ihre Aufgabe ernst. Dabei hat sie es mit den unterschiedlichsten Leuten zu tun. Mütter, die ihre Kinder stillen, Menschen, die ein offenes Ohr suchen. Es ist eine Aufgabe, die nie langweilig wird.
Ich arbeite hier selbstständig die 4 Stunden. Muss wirklich selber überlegen, was ich tue in bestimmten Situationen. Das ist manchmal anstrengend, aber wiederum gut für mich, denke ich. Ich denke, ich wachse daran. Kein Tag ist wie der nächste. Manchmal natürlich passieren Sachen und ich gehe heim und denke, habe ich das jetzt auch wirklich richtig gemacht? Aber ich denke, das gehört einfach dazu, dass man muss Entscheidungen treffen. Man kann wirklich nur sein Bestes tun.
Als Silvia Christmanns Sohn vor 2 Jahren volljährig wurde, begann sie mit der Arbeit bei der Bahnhofsmission. Zwar wissen nicht alle Leute, dass es die Bahnhofsmission gibt, doch trotzdem finden viele Menschen ihren Weg dorthin. Und die ehemalige Lehrerin freut sich jedes Mal, wenn sie helfen kann. Erst vor kurzem hatte Christmann eine Begegnung, die ihr nicht aus dem Kopf gegangen ist.
Da kam ein junger Mann mal rein, hatte Krach mit seiner Familie gehabt, war dann von Hamburg bis hierher gereist und wusste nicht, wo er übernachten sollte. Ich habe ihm dann halt die Adresse von der Notunterkunft gegeben und einfach ein bisschen mit ihm drüber geredet, wie er sich das weiter vorstellt. Ungefähr 3-4 Tage später ist er mir jetzt im Bahnhof begegnet. Wunderbar, er hat jetzt eine Wohnung, er fängt einen Studiengang an. Also das war ein sehr schönes Erlebnis.
Es ist später Nachmittag, als Silvia Christmanns Schicht zu Ende geht. Etwas erschöpft sieht sie aus, doch ihren strahlenden Augen sieht man an, dass sie mit sich und ihrer Arbeit zufrieden ist. Und bereits am nächsten Tag wird sie wieder dort sein, am Gleis 1, im Raum der Bahnhofsmission und warten, bis ein Passant die Türe öffnet.
Thank you.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit, die Herrschenden erzittern. Sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, ach nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit, das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid, dann wissen sie Bescheid.
Freiwillig etwas für die Gemeinschaft zu tun, das geht auf unterschiedlichste Art. Es gibt wohltätige Organisationen, die Entwicklungsarbeit leisten oder sich zum Beispiel um die Strahlenopfer von Tschernobyl kümmern. Manche helfen auch im Kleinen und tragen älteren Leuten die Einkaufstaschen vom Supermarkt nach Hause. Manchmal geht die Hilfsbereitschaft sogar richtig unter die Haut, beim Blutspenden zum Beispiel. Was es bedeutet, freiwillig einen halben Liter Blut zu spenden, hat Leonie Maschke für Mikroeuropa in einem Selbstversuch ausprobiert.
Es ist 2 Uhr nachmittags. Die Pforten der Blutspendenzentrale Tübingen haben sich gerade erst geöffnet und trotzdem ist der helle Wartebereich mit Menschen überfüllt. Etwas verloren stehe ich inmitten dieses Treibens und weiß nicht so recht, was ich tun soll. Das heißt, eigentlich weiß ich das sehr genau. Ich möchte Blut spenden. Nur scheint das nicht so einfach zu gehen, wie ich es mir vorgestellt habe. Reingehen, sich Blut abzapfen lassen, wieder hinausspazieren. So läuft es nicht ab. Ich fühle mich ein wenig wie in einem Casting, als ich durch die verschiedenen Tests laufe, die überprüfen, ob ich als Spenderin überhaupt in Frage komme. Zunächst wird mein HB-Wert gemessen. Mein bitte was?
Wir müssen testen, ob Sie genug HB haben. Das ist das Eisen im Blut. Weil das werden Sie, beim Blutspenden wird es besonders viel abzogen einfach. Ja. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass Sie auch genug haben. Und sonst können wir einfach, sonst können Sie nicht spenden. Und da machen wir hier einen Schnelltest, indem wir Ihnen im Finger pieksen, Tropfen Blut abnehmen und das testen.
Das Blut benötigt Eisen, um Sauerstoff aufnehmen und transportieren zu können. Haben wir zu wenig Eisen, fühlen wir uns müde und können uns nicht konzentrieren. Man wird also zum Schutz der eigenen Gesundheit als Spender ausgeschlossen, wenn der HB-Wert zu gering ist. Bei mir scheint alles in Ordnung zu sein, denn ich darf weiter zur ärztlichen Untersuchung. Im Wartebereich schaue ich mich um und frage mich, was sind das für Leute, die Blut spenden? Professor Dr. Hinnack Nordhof ist Leiter der klinischen Transfusionsmedizin in Tübingen und sieht das so.
Man könnte das humorvoll nehmen und sagen, das sind natürlich die Netten aus der Gesellschaft. In gewisser Weise stimmt das auch. Es sind natürlich Menschen, die sich vorstellen können, dass sie anderen helfen und für die das ein wichtiger Punkt ist. Und somit gesehen sind das vielleicht so etwas, wie Sie sagten, Gutmenschen, aber ich würde das jetzt nicht allzu sehr übertreiben. Es sind ganz normale Menschen, aber eben solche, die auch an den Nächsten denken.
Dass diese Nächstenliebe geradezu umwerfend sein kann, sehe ich mit eigenen Augen. Vor mir kippt eine junge Frau um, die gerade beim Blutspenden war. Der Kreislauf hat schlapp gemacht. Auf einer Bahre wird sie wieder ins Behandlungszimmer hineingeschoben. Doch man merkt an ihrem peinlich berührten Lächeln, dass nichts weiter passiert ist. Trotzdem, gibt es nicht vielleicht auch Menschen, die nur wegen des kleinen Entgeltes so selbstlos sind?
Ich will das nicht hoffen, aber ich kann das natürlich nicht für jeden einzelnen Fall hundertprozentig ausschließen. Wenn wir den Verdacht haben, dass es so ist, dann lassen wir ihn eigentlich nicht zur Spende zu. Wir wissen eigentlich, dass diese Aufwandsentschädigung so gering ist, dass sie hier in unserem Land kein wesentlicher Faktor ist, der jetzt Leute zur Blutspende bringen würde, die eigentlich nicht dahin gehören.
Leute, die eigentlich nicht dahin gehören. Das sind Menschen, die beispielsweise mit einer Krankheit wie Hepatitis oder HIV infiziert sind. Durch die Tests und Untersuchungen sollen sie von vornherein ausgeschlossen werden. Wenn die Krankheit sich jedoch noch im Frühstadium befindet, kann verunreinigtes Blut auch schon mal übersehen werden. Aber Professor Dr. Nordhof beruhigt mich.
Den Begriff nie gibt es nicht in der Medizin. Also Irrtümer sind grundsätzlich immer möglich. Aber das ist beim Blut extrem selten. Also wir kennen die Zahlen in etwa. Also es ist weniger als einer in 2 Millionen bei HIV zum Beispiel. Und das ist für die Medizin ein extrem geringes Risiko. Also ich hätte keine Angst, wenn ich selber eins brauche.
Nach ein paar sehr persönlichen Fragen bei der ärztlichen Untersuchung darf ich nun endlich Blut spenden. 500 Milliliter werden mir und den anderen Spendewilligen im Raum abgenommen. Was eigentlich alles davon abhängt, macht Professor Dr. Nordhof nochmal deutlich.
Blut ist eine extrem wichtige supportive Therapie. Ohne die Versorgung mit Blut und Blutprodukten, Blutkomponenten, wären viele Behandlungsmethoden, zum Beispiel innerhalb der Transplantation und auch Behandlung von Unfällen, Operationen und so weiter, natürlich nicht möglich.
Als ich die Blutspendenzentrale schließlich etwas blass, aber gut gelaunt verlasse, freue ich mich gleich über zwei Dinge. Dass mein Blut irgendjemandem zugutekommt und dass ich nicht umgefallen bin.
Getting harder to
Nicht alle jungen Leute wollen nach dem Abi sofort in die Uni. Für viele bietet sich ein soziales Jahr auf einer Pflegestation oder im Kindergarten an. In Stuttgart gibt es da auch die Möglichkeit, sich freiwillig politisch oder kulturell zu engagieren. Lisa Kretschmer hat sich darüber informiert.
Neben dem klassischen FSJ gibt es in Stuttgart seit 2001 auch das sogenannte GBJ. Dahinter verbirgt sich das gemeinnützige Bildungsjahr. Worin sich das genau vom FSJ unterscheidet, habe ich Achim Lauer, den Leiter dieses Freiwilligendienstes, gefragt.
Rechtlich ist das gemeinnützige Bildungsjahr bei der Landeshauptstadt Stuttgart ein freiwilliges soziales Jahr in Kultur und Politik. Es unterscheidet sich von anderen Angeboten durch den großen Schwerpunktbereichen die Kommune und die Kommunalpolitik und dann den zweiten großen Schwerpunkt Europa, aber natürlich auch eben ein großes Interesse voraussetzt an Gesellschaft, an Politik, schlicht und einfach offen ist für das, was um einen herum geschieht. Sonst kann man kein GBJ-Jahr mit Gewinn für sich und für die Gruppe absolvieren.
Aber nicht nur das interessante Weiterbildungsprogramm, das auch eine Reise nach Brüssel und Straßburg vorsieht, oder der eigene Gewinn am GBJ stehen im Vordergrund. Auch die Freiwilligkeit spielt eine große Rolle. Hendrik Ehmann zum Beispiel macht sein GBJ bei der Freiwilligenagentur in Stuttgart und kümmert sich freiwillig um Menschen, die sich gemeinnützig engagieren möchten. Welche Möglichkeiten es dabei gibt, hat er mir erzählt.
Also es ist so, dass in der Freiwilligenagentur haben wir eine Beratungsstelle. Das sind ehrenamtliche Beraterinnen und Berater, die eben Interessenten dahingehend helfen sollen, um das passende Engagement für die jeweilige Person eben zu finden, die in die Beratungsstelle kommt. Zum anderen hat die Freiwilligenagentur aber noch selber auch andere Projekte, wie zum Beispiel die Ausbildungspatenschaften. Da geht es darum, dass ehrenamtliche Ausbildungspaten eben Realschülern beim Übergang von Schule zu Beruf eben helfen sollen. Und dann ist es so, dass der GBJler auch noch ein eigenes Projekt macht, das heißt Vollkontakt. Und da geht es eben darum, gerade speziell Jugendlichen zu ermöglichen, sich ehrenamtlich zu engagieren in verschiedenen Projekten, die eben von Einrichtungen angeboten werden. Eben auch, um zu zeigen, wie vielfältig das Engagement ist und dass es eben jedem was bringt.
Dass ein freiwilliges Engagement etwas ist, für das man sich durchaus auch länger Zeit nehmen kann, hat sich auch Maike Schelling überlegt, bevor sie sich für das GBJ entschieden hat.
Ich habe immer so gesagt, dass ich irgendwas für die Gesellschaft mal machen will, dass ich mich selber dort irgendwie engagieren möchte. Deswegen war für mich auch klar, ich studiere nicht gleich, einfach weil es der einzige Zeitpunkt im Leben, glaube ich, ist, wo man einfach diese Pause hat, wo man sich ein Jahr wirklich voll drauf konzentrieren kann, irgendwas Gemeinnütziges zu tun und wo man nicht wie später irgendeinen Beruf hat und neben dem Beruf noch was Ehrenamtliches oder Gemeinnütziges macht.
Maike macht ihr GBJ bei der Europa-Union, einem Verein in Stuttgart. Ein freiwilliges Jahr muss also gar nicht immer heißen, dass man im sozialen Bereich tätig ist. Auch in Politik und Kultur kann man sich durchaus engagieren und etwas zur Gesellschaft beitragen.
Holding hands at midnight, 'neath the starry sky, oh, nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one boy, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Thank you. neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one boy, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that walk. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how?
Mikro Europa, Thema heute, die freiwillige Arbeit. Mehr als 2000 Kommunen in Europa haben sich in den vergangenen beiden Jahren zusammengetan, um gemeinsam und freiwillig etwas fürs Klima zu tun. Dabei geht es vor allem darum, die offiziellen Klimaziele der EU zu toppen. Konkret werden Bäume gepflanzt, Emissionen gespart und neue Heiztechnologien gefördert. Zwar beteiligen sich kleinere und große Städte wie Brüssel, London und Stuttgart an dem Projekt, die Klimastadt Tübingen ist allerdings nicht dabei. Kiron Patka und Marina Kim wollten wissen, warum das so ist.
Die blaue Stadt mit dem grünen Oberbürgermeister spielt weltweit eine Vorreiterrolle im Klimaschutz. Sogar die Konferenzstadt Kyoto hat eine Delegation nach Tübingen geschickt, um den kommunalen Klimaschutz zu lernen. Aber sollte man meinen, dass Tübingen beim Konvent der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dabei ist, so täuscht man sich. Bernd Schott, Tübingens Klimaschutzbeauftragter, sieht in einem Beitritt keinen Vorteil.
Der Bürger draußen, der misst uns ja nicht an unseren Mitgliedschaften, sondern dem, dass er erkennt, okay, es bewegt sich etwas in der Stadt, die erneuerbaren Energien werden mehr, der ÖPNV wird ausgebaut oder die Schulgebäude werden saniert. Und mit vielen Mitgliedschaften alleine habe ich leider noch nichts erreicht.
Die Auflagen, die eine Mitgliedschaft beim Konvent der Bürgermeister mit sich bringt, zum Beispiel eine CO2-Bilanz, ein Klimaschutzprogramm und regelmäßige Kontrollen, die erfüllt Tübingen ohnehin schon längst freiwillig, meint Bernd Schott.
Das Einzige wäre, glaube ich, die Dienstreise nach Brüssel, weil soweit ich informiert ist, muss beim Konvent der Bürgermeister auch einmal im Jahr nach Brüssel reisen, um dort an einer Veranstaltung teilzunehmen.
Die Teilnahme am Konvent ist freiwillig. Aber sobald ein Bürgermeister unterschrieben hat, muss seine Gemeinde die festgeschriebenen Ziele auch umsetzen. Ulrich Reuter, Leiter des Umweltamtes Stuttgart, findet die Kombination aus Pflicht und Freiwilligkeit gut. Seine Stadt hat sich für eine Teilnahme am Konvent entschieden.
Ich denke, mit Freiwilligkeit ist manchmal mehr erreicht als mit Zwang. Und von daher sollte man zunächst mal versuchen, so viel wie möglich auf freiwilliger Basis zu erreichen. Hilfreich ist natürlich, wenn von Seiten des Landes oder des Bundes Rahmenbedingungen geschaffen werden per Gesetz, weil dann die Bevölkerung ein Stück weit gezwungen ist, mitzumachen.
Die Städte und Gemeinden spielen bei der Abmilderung des Klimawandels eine Schlüsselrolle. Einerseits werden über die Hälfte der Treibhausgase in und von Städten ausgestoßen. Andererseits arbeiten sie ganz eng mit den wichtigsten Akteuren für den Klimaschutz zusammen, mit den Menschen. Deshalb haben gerade die Gemeinden eine besondere Verantwortung, sagt doch Silke Lunelbach, eine der Organisatorinnen des Netzwerks.
Es soll nicht einfach wieder so eine EU-Initiative sein, die mal wieder ganz tolle Ziele hat, wo aber nichts passiert, sondern ganz klar ist der Konvent der Bürgermeisterinnen sozusagen, der Bürger auch damit und der Städte und Kommunen in Europa. Die Ziele der EU sind nicht erreichbar ohne die Kommunen, also ohne die lokale Ebene geht es überhaupt nicht.
Und die Kommunen erreichen am meisten, indem sie die Bürgerinnen und Bürger zu eigenem Engagement ermutigen. Auch Tübingen sieht darin eine wichtige Ergänzung zu den EU-weiten Gesetzen. So fördert die Stadt beispielsweise den Einbau moderner Heizpumpen und vermittelt Dachflächen für Bürgersolaranlagen. Bernd Schott.
Wenn wir alles über Gesetze und Regelungen machen, dann wird man Widerwillen bei der Bevölkerung erreichen. Und darum ist die Freiwilligkeit sehr wichtig, um Motivation und Sensibilisierung zu schaffen.
Dafür ist eine Teilnahme am Städtenetzwerk natürlich nicht notwendig. Trotzdem bedauert Silke Lunebach Tübingens Zurückhaltung.
Auf jeden Fall. Es ist sehr schade, dass Tübingen nicht mit dabei ist. Das ist ja auch so eine ganz wichtige Funktion des Konvents. Es ist ja eine große Gemeinschaft, wo einfach auch ein Austausch untereinander stattfindet. Und da ist natürlich sowas wie Tübingen mit seinen vielen Aktivitäten und Kampagnen ganz, ganz wichtig.
Thank you.
Couldn't even see the floor. I'd be sad and blue if not for you. If not for you, babe, I'd lay awake all night, wait for the morning light to shining through. But it would not be new for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. For you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? not for you. Winter would have no spring. I couldn't hear the robin sing. I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you.
In Mailand haben die italienischen Behörden im Herbst 2010 Roma-Familien aus ihrem Zuhause vertrieben. Im Vorort Rubatino hat sich daraufhin eine Initiative aus Freiwilligen gebildet, die versucht, das größte Problem der Roma und anderer Minderheiten anzugehen: die Sprache. Ein Bericht von Francesca Prosperi und Raffaele Ricciardi vom Radio Sestina, unserem italienischen Partnersender. Übersetzt, bearbeitet und neu eingesprochen von Kiron Patka.
Ilaria Solari ist nicht nur eine Journalistin. Am Wochenende wird sie zur Lehrerin, denn sie hat zusammen mit anderen eine Initiative gegründet, die Einwanderern in Mailand italienischen Sprachunterricht anbietet. Kostenlos.
Wir sind Eltern von Schülern der Leonardo da Vinci Grundschule. Wir sind uns an einem Elternabend begegnet. Wir alle sind berufstätig als Professoren oder Anwälte und haben eine gute Ausbildung und mit viel Sprache, mit Italienisch zu tun.
Es ist ein Jahr her, dass die Gruppe aus 20 Eltern begonnen hat, sich in ihrer Freizeit für Einwanderer zu engagieren. Auslöser war, dass die örtliche Polizei eine große Gruppe von Roma von ihrem Lagerplatz im Norden Mailands vertrieben hat. Darunter auch 40 Kinder, die dadurch nicht nur ihr Zuhause verloren haben, sondern auch nicht mehr zur Schule gehen konnten.
Im November 2009 gab es schon mal eine große Vertreibung in dem Vorort Rubatino. Wir leben dort, deswegen haben wir Kontakt zur katholischen Gemeinde Sant'Egidio aufgenommen und unsere Hilfe angeboten. Zuerst ging es um die akuten Probleme, die die Roma nach der Vertreibung hatten. Später hat uns die Gemeinde dann gefragt, ob wir Italienischkurse organisieren könnten, im Sommer. Denn da sind die öffentlichen Schulen geschlossen. Wir waren uns zuerst unsicher, weil wir keine Erfahrung im Unterrichten hatten, auch wenn wir alle in eher akademischen Berufen arbeiten. Aber die Gemeinde hat uns dann Fortbildungskurse ermöglicht. Also haben wir mit den Sommerkursen angefangen. Und die Kurse laufen heute immer noch.
Wir wollten am Anfang nur eine Sprachschule für Kinder aufbauen. Aber bald wurde uns klar, dass es viel wichtiger ist, den Erwachsenen zu helfen. Also haben wir etwas Neues aufgebaut in der Via Padova. Diese Gegend ist das Einwandererviertel von Mailand schlechthin. Auch hier haben wir eine freundliche Gemeinde gefunden, die bereit ist, uns zu unterstützen.
Stefano ist Professor für Philosophie des Mittelalters an der Universität Mailand und engagiert sich auch in der Initiative. Eine andere Freiwillige ist sogar von Beruf Italienischlehrerin, Elena. Sie hat die Rubatino-Krise, den Tag, an dem die Roma vertrieben wurden, unmittelbar miterlebt.
Die Lehrer der Roma-Kinder haben mich nachts angerufen. Sie liefen mit einer der Familien durch die Straßen, weil sie keine Unterkunft für sie finden konnten. Sie haben mich gefragt, ob sie zu mir kommen könnten. So habe ich angefangen, mich für die Familien einzusetzen.
Die Lehrer an der Sprachschule für Einwanderer haben mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Viele der Schüler kommen nicht regelmäßig und sie bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit. Die größte Schwierigkeit ist aber die Sprache. In den Herkunftsländern der Schüler ist es nicht unbedingt selbstverständlich, lesen und schreiben zu können.
Wir haben im Unterricht mit ganz einfachen Silben angefangen. Wir haben noch keine zusammengesetzten Silben gemacht. Es ist unseren Studenten am Anfang sehr schwer gefallen, mit den Klängen und Phonemen des Italienischen zurechtzukommen.
Wir versuchen ihnen zu vermitteln, dass sie in einer Sprache, die sie nicht gut genug können, auf simple und oft unpassende Formulierungen angewiesen sind, wenn sie um Hilfe bitten wollen. Wir wollen ihr Bewusstsein dafür schärfen, dass es ein Vorteil ist, wenn sie richtige und gute Sätze formulieren können. Die Einstellung des Gegenübers, zum Beispiel auf den Ämtern, kann sich dadurch grundlegend ändern und man bekommt eher, worum man gebeten hat. Gutes Italienisch macht nicht nur das Leben einfacher, sondern man erhält auch mehr Aufmerksamkeit.
Neben den grundlegenden Sprachkursen haben die Organisatoren noch ein wichtiges Angebot, speziell für Kinder.
Bei uns gibt es eine Kinderbetreuung, die liegt uns wirklich sehr am Herzen. Bei der Betreuung werden wir von Pfadfindern unterstützt. Diese Erfahrung wollten wir den Kindern auch ermöglichen. andere Kinder kennenzulernen, andere Kulturen zu sehen und die Vorurteile zu beseitigen, die sogar an ihren Schulen bestehen.
Und sie versuchen, Kontakte zu örtlichen Institutionen zu knüpfen.
Weil wir nicht sämtliche Probleme lösen können, die die Schüler mitbringen. Das fängt an bei Problemen mit Dokumenten und geht bis zur medizinischen Versorgung.
Die Freiwilligeninitiative füllt eine Lücke in der Mailänder Integrationspolitik. Wie so oft muss soziales Engagement die kurzsichtigen Entscheidungen der Regierung auffangen, meint Ilaria.
Ich glaube, dass diese Schule nicht so dringend notwendig gewesen wäre, wenn es öffentliche Einrichtungen gäbe, in denen echte Integration stattfindet und wo Fremde nicht als Fremdkörper betrachtet werden.
This is why I always wonder. I'm a pond full of regrets. I always try to not remember rather than forget. This is why I always whisper when vagabonds are passing by. I tend to keep myself away from their goodbyes. Tide will rise and fall along the bay, and I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. People come and go and walk away, but I am not going anywhere. This is why I always whisper. I'm a river with a spell. I like to hear but not to listen, like to say but not to tell. This is why I always wonder. There's nothing new under the sun. So give my love to everyone. Tide will rise and fall along the bay, and I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. People come and go and walk away.
Mit Not Going Anywhere von Karen N. und Early Bird Satellite von André Brasseur sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Thema war Volunteering, die freiwillige Arbeit. Ich habe mich diese Woche übrigens auch mal freiwillig betätigt, und zwar in der freien Enzyklopädie Wikipedia, die in diesem Monat ihren 10-jährigen Geburtstag feiert. Es gab nämlich noch keinen Eintrag zu Mikro Europa. Und wenn ihr euch über das Radionetzwerk Mikro Europa informieren wollt, dann ist die Wikipedia jetzt eine gute Adresse. Unsere nächste Sendung am 24. April hat das Thema Gender. Jetzt gleich erwartet euch Musik und mehr über die Beatles. Heute wirkten mit Leonie Maschke, Kiron Patka, Marina Kim, Lisa Kretschmer, Hanna Spanhel, Katharina Bawai, Francesca Prosperi und Raffaele Ricciardi. Die Technik besorgte Oliver Lichtwald, die Redaktion hatte Ulrich Hägele. Euch noch einen spannenden Wahlsonntag. Vom Mikrofon verabschiedet sich Simon Pleikis.